Ich hatte kürzlich ein sehr schwieriges Gespräch. Weiter müssen wir da jetzt nicht drauf eingehen miteinander, sonst wird das so eine Wutfolge und die tut gerade gar niemandem gut. Wut, Ärger und Frust kann man ja aber zum Glück kanalisieren. Ich fuhr also zu einem Geschäft und kaufte alles, was Lametta hat, Glitzer oder Blinky-Lichter. Dementsprechend sieht es bei uns zu Hause jetzt aus. Mein Sohn fand's mega. Andere würden es vielleicht kitschig nennen. Aber dann lade ich diese anderen eben nicht mehr ein. Problem gelöst. Ich sitze also abends zwischen funkelnden Lichtern, Tannenzweigen und Kerzen, die nach Zimt riechen sollen. Und ich denke an Mülheim. Das war die erste Gemeinde, wo ich Pfarrer war. Habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ich habe da ganz viele Erinnerungen dran. Viele, viele schöne. Auch schwere. Der ganze Blumenstrauß eben. Ein Teil meines Herzens gehört aber für immer dahin. Oder es nimmt ein Stück von dort mit. Naja, wie man sehen will. Ich denke heute daran, weil ich eine der eindringlichsten Erinnerungen dort an Weihnachten geformt habe. Es war am Ausgang, abends. Ich hatte zwei Gottesdienste bereits gefeiert, Heiligabend, und man fühlt dann da so eine gewisse Müdigkeit. Es ist wunderschön, aber man darf auch sagen, dass das anstrengend ist vor so vielen Menschen. Ich stand also am Ausgang und gab den Besuchern die Hand zum Abschied. Ich finde es wichtig und ich versuche es immer zu machen. Ein alter Herr mit akkuratem Seitenscheitel kam auf mich zu. Er legte den Gehstock in die linke Hand, um mir die rechte zu geben. Er roch nach Sandelholz und frischer Seife. Während er meine Hand griff, habe ich schon gespürt, dass da viel dahinter liegt. Er drückte sie, nicht unangenehm, aber intensiv. Und dann schaute er zu mir hoch und sagte: "Das ist der einzige Körperkontakt, den ich heute haben werde." Wissen Sie, keiner sagt einem, wie schlimm die Einsamkeit im Alter ist. Und ihr kennt mich, ich habe keine Filter, also öffnete ich die Arme, drückte ihn und sagte: "Jetzt haben Sie auch noch eine Umarmung auf Vorrat." Er lächelte, mit Tränen in den Augen, und ich vielleicht auch. Einsamkeit. Das blieb bei mir hängen. Die Augen von diesem Mann. Der Schmerzen seiner Stimme. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Vielleicht kennst du Einsamkeit. Einsamkeit ist nicht das Gleiche wie Alleinsein. Alleinsein kann sich warm anfühlen. Eine Tasse Tee. Stille, die atmet. Ein Buch. Ein Spaziergang. Einsamkeit dagegen ist eine Form von Leere. Leere, die Geräusche frisst. Ein Raum, der voll ist. Und du fühlst dich trotzdem nicht angesprochen. Bärbel Schäfer schreibt in ihrem Buch über Einsamkeit, dass Einsamkeit ein Hunger des Herzens ist. Kein Mangel an Menschen, sondern an Resonanz. Kein Fehlen von Stimmen, sondern von Antworten. Sie erzählt von Menschen, die unter Menschen leben und trotzdem innerlich verdursten. Menschen, die funktionieren, die lachen, die Konferenzen leiten, Gottesdienste halten, Entscheidungen treffen. Und abends wie von der Welle getroffen werden. Und sie denken, da ist niemand, der mich hört, wenn ich nicht funktioniere. Es gibt so viele Formen dieser Einsamkeit. Die stille Einsamkeit der Alten. Die hektische Einsamkeit der Überforderten. Die eleganten, gut angezogenen Einsamkeiten, die niemand sieht. Und die unsichtbare Einsamkeit derer, die eigentlich alles haben. Ich habe euch neulich von Elia erzählt und heute erwähne ich ihn nochmal, weil Elia diese Erschöpfung kennt. Der war nicht irgendwer, er war einer dieser großen, unerschütterlichen Gottesmänner, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Aber irgendwann war er leer. "Es ist genug, Herr", sagt er, "nimm mein Leben." Und es ist kein theologischer Satz, das ist ein Satz aus einem Menschen, der am Boden liegt. Elia läuft in die Wüste, nicht weil er Urlaub will, sondern weil er flieht. Vor Verantwortung, vor Erwartungen, vor Menschen, vielleicht auch vor sich selbst. Und in der Wüste passiert Folgendes. Er schläft. Mehrfach. Als hätte Gott selbst gesagt: "Bevor wir über deinen Glauben sprechen, schlaf erst mal." Und später am Horeb erlebt Elia das, was Luther den Hauch der Stille nennt. Gott war nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern in einem leisen, verschwebenden Schweigen. Wunderbar zweideutig. Schweigen kann töten und Schweigen kann heilen. In Elias Fall wird genau das Schweigen, die Stille, die Einsamkeit zum Ort, an dem er erkennt, ich bin nicht allein, ich war es auch nie. Und dann ist da Jesus, der geht auch in die Wüste, aber nicht, weil er flieht, sondern weil er sucht. Die Wüste ist da kein Ort der Leere, sondern ein Ort der Reinigung, des Klarwerdens. Jesus ist da 40 Tage allein und nicht einsam. Er ist ausgesetzt, hungrig, erschöpft und angefochten. Aber er findet etwas, das viele von uns im Lärm des Alltags verlieren. Klarheit. Jesus kommt anders aus der Wüste heraus, als er hineingegangen ist. Gesammelt und gewiss. Die Einsamkeit ist für ihn nicht Mangel, sondern Begegnung. Für uns selbst bedeuten Wüstenzeiten oft trotzdem Leere oder Durst oder Einsamkeit. Die Wahrheit ist, glaube ich, wir leben nicht im biblischen Rhythmus von Rückzug und Wiederkehr. Wir leben in einem System, das uns permanent antreibt. Sei erreichbar, sei produktiv, sei stabil, sei stark. Aber kaum jemand fragt, und wer hält dich, wenn du fällst? Bärbel Schäfer interviewt einsame Menschen und sagt, der gefährlichste Satz in der Einsamkeit ist, niemand braucht mich. Aber das stimmt fast nie. Es ist nur das Gefühl, das schreit. Es ist der innere Schatten, der lauter ist als die Wirklichkeit. Alleinsein kann heilsam sein, Einsamkeit nicht. Alleinsein ist ein Zustand, Einsamkeit ist ein Schmerz. Alleinsein kann gewollt sein und Einsamkeit ist nie freiwillig. Alleinsein ist ein Raum, den du gestaltest. Und Einsamkeit ist ein Raum, der dich auffrisst. Und trotzdem verwechseln wir die beiden dauernd. Wir denken, Menschen, die viel allein sind, seien einsam. Und Menschen, die unter Menschen sind, könnten nicht einsam sein. Stimmt aber beides nicht. Man kann allein sein und frei. Und man kann einsam sein, im Arm eines anderen Menschen. Man hat heute den Eindruck, Einsamkeit ist überall. Auf dem Vormarsch. Aber warum ist das so? Wir sind doch vernetzter denn je, globalisiert. Ich glaube erstens, der soziale Vergleich ist explodiert. Durch Social Media, durch permanente Sichtbarkeit, denkt man, alle sind am Lachen, reisen, brunchen, strahlen. Sie sind wunderschön dünn und es geht ihnen super. Niemand postet über Einsamkeit. Zweitens glaube ich, wir verlieren Nähe in der Muttersprache unseres Herzens. Und damit meine ich Folgendes. Menschen, die unsere innere Grammatik kennen. Leute, denen du nicht alles erklären musst, mit denen du sprechen kannst, ohne zu performen. Viele Menschen haben solche Kontakte verloren. Durch Umzüge, Trennungen, Überlastung, aber auch durch Rückzug. Das dritte ist, glaube ich, Scham. Einsamkeit schämt sich. Kaum ein Gefühl versteckt sich so sehr. Menschen erzählen leichter von Depressionen, Panikattacken und Burnout als von Einsamkeit. Weil Einsamkeit sich anfühlt wie, ich genüge nicht. Ich komme nicht klar, damit alleine zu sein. Was hilft? Vielleicht was ganz Einfaches. Ich wünschte, ich könnte jetzt eine theologische Meisterformel geben, aber vielleicht beginnt alles eher mit einem Satz. Du darfst einsam sein. Und du darfst das sagen. Einsamkeit ist kein persönlicher Makel. Sie ist eine menschliche Erfahrung. Gott begegnet Elia nicht da, wo er stark ist, sondern da, wo er zusammenbricht. Jesus begegnet dem Vater nicht im Tempel, sondern in der Wüste. Und vielleicht begegnet Gott uns eher im leeren Raum als im vollen Terminkalender. Und dann ist es genau so, dass wir Gott leichter hören, wenn wir nicht mehr schreien. Dass wir uns selbst leichter hören, wenn niemand anderer ständig spricht. Dass wir berührbarer werden, wenn wir merken, dass wir verletzlich sind. Elia geht anders aus der Wüste heraus, als er hineingegangen ist. Und Jesus auch. Und vielleicht gilt das auch für uns.